herzlich willkommen. Anknüpfend an das letzte Mal, bei dem wir uns ein bisschen vertraut gemacht haben mit den chinesischen spirituellen Traditionen, die bevor der Buddhismus nach China kam, dort schon vorhanden waren. Die Grundlage war das I Ching, also das Buch der Wandlungen, das die Dynamik im Kosmos wiedergibt, das Spiel von Yin und Yang und dass es ein permanenter Prozess ist, der sich immer wieder gegenseitig befruchtet, das heißt ohne Ende und ohne Anfang. Wir haben uns die Figur des chinesischen Weisen angeschaut, das heißt eine ideale spirituelle Figur, die eins mit dem Dao ist, die eins mit diesem kosmischen Prinzip ist. Wir haben uns den Begriff Wu Bai angeschaut, die Beschreibung des absichtslosen Handelns. Absichtloses Handeln meint hier nicht egozentrisches Handeln, also nicht Handeln, was durch unsere eingeengte Sichtweise begründet ist, sondern Handeln, was aus der Einheit mit dem Dao entsteht. Das sind so Grundkonzepte des Daoismus gewesen und wir haben uns andererseits auch das hierarchische Modell des Konfuzianismus angeschaut, also die unterschiedlichen hierarchischen Loyalitäts- und Gehorsamsbeziehungen zwischen den verschiedenen Personen innerhalb eines Gesellschaftsgefüges. Beide Traditionen sind dann im Zen-Buddhismus hineingekommen. Ich habe jetzt hier mal eine Übersicht mitgebracht, wo ich für mich die wichtigsten Personen mal chronologisch aufgeführt habe. Ihr seht schon hier, oben ist der Bodhidharma. Sein Sterbedatum ist 532 nach Christus, also 6. Jahrhundert. Ihr seht hier auf dieser Seite, seht ihr so eine angedeutete Zeitleiste. Die Han-Dynastie, mit der das alles begonnen hat, war 206 vor Christus bis 220 nach Christus. Das war die Zeit, in der die Seidenstraße gebaut wurde. Auf westlicher Seite war das das Römische Reich. Für den Buddhismus bedeutete das, dass die Seidenstraße von Indien bis nach China ging und auf dieser Seidenstraße buddhistische Mönche mit den Kaufleuten nach China gewandert sind. Ab dem 1. Jahrhundert nach Christus sind die ersten buddhistischen Mönche nach China gekommen. Dann gibt es eine zweite Epoche, das ist ab dem 4. Jahrhundert, also 318. Und das war eine Epoche, wo sich China gespalten hat, wo auf der einen Seite von Norden Reitervölker eingedrungen sind und der chinesische Kaiserhof nach Süden geflüchtet ist. Und dadurch gab es dann ein nördliches Reich und ein südliches Reich. 90% der Bevölkerung war im nördlichen Reich und 10% der Bevölkerung war im südlichen Reich. Diese Zeit hat 300 Jahre gedauert. Einerseits ist ein sehr bekannter Übersetzer nach China gekommen, Kumara Jiva, ein indischer Mönch. Er ist 401, kam dann nach China. Das Spezielle war, dass er die Qualität der Übersetzungen der indischen Texte maßgeblich positiv beeinflusst hat. Das heißt also, die Qualität hat einen großen Sprung gemacht. Ab dem Zeitpunkt wird gesagt, dass man wirklich gute Übersetzungen in China hatte. 100 Jahre später kam Bodhidharma von Indien nach China. Bodhidharma gilt als der erste Patriarch des chinesischen Zen. Von der Chronologie wird gesagt, dass er der 28. indische Patriarch war. Bodhidharma war ein indischer Mönch, der also in Indien schon in einer Traditionslinie stand und dann nach China ging und dort als der erste chinesische Patriarch beschrieben wird. Was mir noch wichtig ist, ist so dieser Aspekt der Rezeptionsgeschichte. Das ist immer ein Thema, was parallel läuft. Und natürlich ist es interessant, wenn man sich anschaut, wie haben eigentlich die Chinesen diesen indischen Buddhismus für sich selbst übersetzt. Das Interessante dabei ist, dass die ersten Übersetzungen natürlich chinesische spirituelle Begriffe genommen haben, um indische Begriffe zu übersetzen. Als anschauliches Beispiel gibt es einmal den Begriff des Nirvana, also ein indischer Begriff, der wörtlich übersetzt Verlöschen heißt. Verlöschen bezieht sich auf die drei Geistesgifte, und zwar das Verlöschen von der Gier, von dem Hass und von der Unwissenheit. Darauf bezieht sich Nirvana. Dieser Begriff ist jetzt nach China gewandert und ist dort mit dem Begriff Wu Wei übersetzt worden. Der Begriff, der eigentlich übersetzt absichtsloses Handeln bedeutet und einen ganzen Bedeutungshorizont des Daoismus mit transportiert hat. man sieht jetzt, dass dieser indische technische Begriff eine neue Bedeutung in China bekommen hat. Einfach dadurch, dass man einen chinesischen vorbelasteten Begriff benutzt hat. Alleine schon in der Übersetzungsarbeit hat diese Verschmelzung von diesen zwei Welten stattgefunden. Ein anderes Beispiel wäre, es gibt den Begriff des Dharma, also der Lehre des Buddha. Von der zweiten Bedeutungsebene eigentlich auch so eine Art Gesetz, könnte man sagen, oder so, wie die Dinge wirklich passieren. Der chinesische Begriff dafür war Dao. Also auch hier dieses kosmische Prinzip, das kann man schon ganz gut miteinander vergleichen. Jetzt ist aber das Interessante, dass dieser chinesische Begriff Dao nicht nur für Dharma benutzt wurde, sondern auch für Bodhi. Bodhi ist der indische Begriff für Erwachen. Erwachen aus der Illusion des Getrenntseins. Dieser Begriff Bodhi wurde genauso mit dem Begriff Dao übersetzt. Und da sieht man schon, dass also diese zwei unterschiedlichen Geisteswelten in dieser Handlung des Übersetzens miteinander verflochten wurden. Zurück zu Bodhidharma. Der kam Pi mal Daumen 510 nach Christus an den chinesischen Hof des südlichen Reiches. Dort ist eine berühmte Episode beschrieben, die so ein bisschen das Spezifische an diesem Ansatz verdeutlicht. Der Bodhidharma war natürlich nicht der einzige Mönch, sondern es gab viele, viele verschiedene buddhistische Mönche, die alle dahin gekommen sind. Ursprünglich wurde der Buddhismus aus der chinesischen Perspektive als eine weitere Schule des Daoismus betrachtet, bis es sich im Laufe der Jahrhunderte herausgestellt hat, dass es eigentlich eine eigene Tradition ist. Da der Daoismus in China zu dem Zeitpunkt keine feste Struktur hatte, sondern es viele verschiedene daoistische Lehrer gab, hat man halt die buddhistischen Mönche damit eingebaut. Der Bodhidharma ist zu dem Kaiser Wu von Liang gekommen. Dieser Kaiser war selbst Buddhist. Innerhalb des Buddhismus gibt es ein Konzept, das Konzept des Karma. Das Konzept beschreibt den Zusammenhang zwischen einer Handlung und ihren Folgen, Ursache, Wirkung. Wenn ich etwas Gutes tue, ist die Folge oder sollte die Folge sein, dass ich ein positives Resultat zurückbekomme. Dieser Zusammenhang von positivem Handeln und positiven Folgen oder negativen Handeln und negativen Folgen, der in diesem Gesetz des Karma gefasst wird, motiviert viele Menschen, ethisch gut zu handeln. Es ist eine Beschreibung des Zusammenhangs. Wenn ich das und das tue, passiert das und das. Da ich weiß, dass wenn ich das und das tue, das und das passiert, habe ich die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, welche Folgen möchte ich ernten. Dieser Kaiser war, wie gesagt, Buddhist und hat dann den Bodhidharma gefragt, ich habe so viele Tempel erbauen lassen, ich habe so viele Staatsgelder in diese buddhistische Lehre hineingepumpt, viele Mönche unterstützt, viele Klöster gebaut, viele Tempel gebaut. Welchen positiven Verdienst habe ich damit erworben? Im Hintergrund natürlich das karmische Gesetz und eh klar, was er für eine Antwort haben wollte. Das Interessante ist jetzt, dass der Bodhidharma gesagt hat, keinen Verdienst erworben. Das hat den Kaiser ein bisschen so aus seiner Selbstgenügsamkeit herausgerissen. Und er hat dann nachgefragt, was meinst du mit keinem Verdienst? Der Bodhidharma hat gesagt, all das sind nur relative Verdienste, welche eine angenehme Wiedergeburt als Mensch oder als göttliches Wesen im Himmel zur Folge haben. Sie folgen wie der Schatten der Person, doch sie berühren nicht die absolute Wirklichkeit. Er hat hier schon das Konzept, was wir uns vor zwei Abenden angeschaut haben, das Konzept der zwei Wahrheiten, relative Wahrheit und absolute Wahrheit von Nagarjuna, also Madhyamika, hat er hier als sein Grundkonzept manifestiert und gesagt, das Wichtige ist die absolute Ebene. Das Einssein mit allem jenseits der Dualität. Und solange du in der Dualität bist, kannst du dir zwar positive, angenehme Zustände erwerben, okay, aber es ist nicht wirklich der Kern des eigenen spirituellen Wesens. Der Kern ist die Einheit, das heißt das Einssein mit dem gesamten Kosmos oder anders formuliert, die Aufhebung der Illusion der Trennung von allem. Das ist mit der absoluten Wahrheit gemeint. Der Kaiser fragt dann weiter, und was ist aber der wichtigste Aspekt dieser absoluten Wahrheit? Daraufhin sagt der Bodhidharma, offene Weite, nichts von heilig. Das hat auch wieder zwei Bedeutungsebenen. Die eine Bedeutungsebene ist, offene Weite beschreibt diesen eigenen Geisteszustand. Ich bin nicht getrennt von irgendetwas. Auf Amerikanisch würde man Spaciousness sagen. wenn ihr euch noch erinnert, Spaciousness ist eine der Übersetzungsmöglichkeiten für Shunyata, für Leerheit. Und Leerheit bedeutet leer von der Illusion, dass ich getrennt bin vom Rest der Welt. Das ist mit diesem Begriff offene Weite gemeint. In diesem Zustand der Präsenz, der Weite, des Nicht-Getrenntseins verweilen. Der zweite Aspekt des Satzes, nichts von heilig. Heilig bezieht sich natürlich auf unser dualistisches Verständnis. Solange ich denke zwischen heilig und nicht heilig, bin ich immer noch in der Dualität gefangen. Und das war ja das Problem des Kaisers. Der meinte, dass er mit seinen karmisch positiven Handlungen irgendwas erreicht. Und er erreicht halt positive karmische Resultate, okay. Aber er erreicht nicht den Kern des Buddhismus, worum es eigentlich geht. Das hat der Bodhidharma in dieser Formulierung versucht, auf den Punkt zu bringen, also offene Weite, nichts von heilig. Das hat aber der Kaiser nicht so richtig verstanden. So überliefert zumindest die Tradition. Er war offensichtlich so irritiert, dass er dann gefragt hat, okay, und wer bist du eigentlich? Und daraufhin hat der Bodhidharma gesagt, keine Ahnung. Das ist jetzt nicht bösartig gemeint, sondern das meint, wenn ich die Illusion der Trennung aufhebe, dann gibt es kein Ich mehr und keine Person mehr. Da habe ich zwar noch irgendeinen Namen, aber von der Essenz her existiere ich als Einzelwesen nicht mehr. Das war damit gemeint. Das hat der Kaiser auch nicht wirklich verstanden. Bodhidharma hat sich dann zurückgezogen und hat dann 9 Jahre in den Bergen meditiert. Es gibt jetzt noch einen anderen Text, der in dem Zusammenhang wichtig ist, weil dieser Aspekt versucht, diese spezielle Schule, die der Bodhidharma begründet hat, zusammenzufassen. Das ist ein 4-Zeiler. Eine besondere Überlieferung außerhalb der Schriften. Das bezieht sich auf die Textorientierung von vielen indischen Mönchen. Man muss sich vorstellen, die haben ja diese ganzen indischen Texte nach China gebracht, haben dann dort Texte übersetzt. Ein Großteil der Mönche haben diese Texte studiert und haben ihre hauptsächliche Zeit mit dem Studium der Texte verbracht und nicht mit der eigenen spirituellen Schulung, die über Meditation läuft. Das Wesentliche des chinesischen Zen oder Dan in der Lesart von Bodhidharma war, es ist eine besondere Überlieferung außerhalb der Schriften, unabhängig von Wort und Schriftzeichen. Das meint, es geht hier um die direkte Erfahrung und nicht über das begriffliche Denken. Also es geht jenseits der Dualität von Schrift und Wort. Unmittelbar das Menschenherz zeigen. Unmittelbar das Menschenherz zeigen meint, dass die Übertragungslinie von Herz zu Herz passiert, das heißt von Lehrer zu Schüler. Und zwar nicht, indem der Lehrer dem Schüler ein Buch in die Hand drückt und sagt, jetzt kannst du selbst lesen, sondern indem es eine direkte Übertragung von Lehrer zu Schüler in der Weise, dass es so ein Schüler-Lehrer-Verhältnis gibt. Das heißt, dass der Schüler direkt bei dem Lehrer lernt, worum geht es eigentlich. Also eine unmittelbare Führung. Der Begriff Herz hat mehrere Bedeutungsebenen. Das ist so ein Begriff, der meint Herz-Geist. Das Herz war in diesen Traditionen war der Bereich, wo wir denken. Die haben sozusagen nicht davon ausgegangen, dass wir im Gehirn denken, sondern im Herzen denken. Und das hat eine bestimmte Tönung, weil auch wir kennen den Begriff. Entweder ich bin sehr kopflastig oder ich kann mit dem Herzen verstehen. Wir haben diesen feinen Unterschied auch in der deutschen Sprache. Buddhistische Schulung, und da ist es jetzt interessant, aus welcher zeitlichen Epoche man die jeweilige Übersetzung nimmt. Die frühen Übersetzungen aus den 50er, 60er Jahren, die haben alle davon gesprochen, dass buddhistische Schulung ist Geistesschulung. Das ist aber von vielen westlichen Leuten in der Weise interpretiert worden, dass es über die Ratio geht. Also dass es über das Denken geht, ja, über den Verstand. Das ist ein großes Missverständnis. Viele moderne buddhistische Lehrer interpretieren den Begriff neu, indem sie sagen, Buddhismus ist eine Herzensschulung, bei der natürlich auch die Ratio dabei ist, aber das Entscheidende ist die Entwicklung des eigenen Herzens. Das heißt, der eigenen Qualitäten von Mitgefühl, von Gelassenheit, von allumfassendem Wohlwollen, von Freude. All das sind Qualitäten, die haben mit unserer Ratio eigentlich wenig zu tun, sondern es sind eher Herzensqualitäten. Und das ist das Hauptanliegen des Buddhismus. Und der letzte Satz, der diesen Ansatz beschreibt, die eigene Natur schauen und Buddha werden. Und das nimmt Bezug auf, dass wir in uns alle schon die Buddha-Qualität haben. Und Und das ist ein Konzept, was in dem 3. Jahrhundert in Indien entstanden ist. Das meint die Buddha-Natur, also Tathagata Garbha, dass wir in unserem innersten Sein schon Buddha sind. Und dass die Aufgabe der spirituellen Schulung nicht darin besteht, uns noch etwas zuzufügen, weil uns etwas fehlt, sondern dass die Aufgabe der spirituellen Schulung darin besteht, das, was uns daran hindert, unsere innerste Qualität zu manifestieren, diese Verdunkelungen loszuwerden, damit das, was schon da ist, sich manifestieren kann. Und das, was schon da ist, meint Buddha-Natur. Das ist ein indisches Idee gewesen, also das ist über indische buddhistische Texte transportiert worden, die aber sehr stark in China rezipiert wurden. Und über den Mahayana-Buddhismus ist es dann auch bis nach Tibet gekommen und ist dort auch eines der maßgeblichen Konzepte. Aus der chinesischen Perspektive haben die ein ähnliches Modell gehabt, das Modell des Dao. Auch das Modell des Dao funktioniert ja in ähnlicher Weise, dass wir eins werden mit dieser kosmischen Energie oder mit dem kosmischen Fluss oder mit dem Dao. Dass dieses Prinzip des Dao schon da ist, das müssen wir nicht tun, machen, manipulieren oder wie, sondern wir müssen uns diesem natürlichen Prozess hingeben. Und das passiert darin, dass wir nicht versuchen, manipulativ zu sein, sondern dass wir in uns ruhend das tun, was im Moment aktuell ist. Bu Wai. Hier treffen sich zwei sehr, sehr ähnliche Konzepte. Für den Zen-Buddhismus bedeutete das, dass das eines der maßgeblichen Konzepte ist. Buddha Natur. Wenn ihr euch nochmal eines der Grundkonzepte des indischen Buddhismus anschaut, also den achtfachen Pfad, wird oft als eine Art von Stufenfolge interpretiert. Ich gehe einen Weg entlang und der Weg fängt irgendwo bei A an und das Ziel ist B und ich muss über meine spirituelle Praxis von A nach B gehen. Die einzelnen Etappen sind ethisches Training, dann kommt meditatives Training und dann kommen die ganzen Einsichten und die ganzen Früchte dieser Aktionen. Das ist ein dualistisches Konzept. Ich fange bei A an und komme irgendwann bei B an. In China ist es aber so gewesen, dass die Natur und wir alle sind schon perfekt. Das Dao funktioniert von sich aus. Das Problem besteht eigentlich nur darin, dass der Mensch durch sein egozentrisches Verhalten den Fluss des Dao behindert. Wir müssen nirgends hinkommen. Wir müssen eigentlich nur das sein, was wir eh schon sind. Also ein ganz anderes Denkkonzept. Diese beiden unterschiedlichen Denkmodelle haben sich in einer Person von der Zen-buddhistischen Tradition manifestiert. Das war der 6. Patriarch, Huineng. In der Rezeption dieser Person gibt es jetzt verschiedene Aspekte. Der eine Aspekt ist der, Huineng war vollkommen ungebildet. Das ist ein wichtiger Punkt für das Selbstverständnis des Zen. Das unterstreicht diesen Aspekt, eine Überlieferung außerhalb der Schrift. Also es geht nicht um das Studium, nicht um die Bildung, sondern es geht um die eigene Erfahrung. Huineng war jemand, der überhaupt keine Bildung hatte. Als Junge hatte der Holz gesammelt, war sehr verarmt und hat dann mal einen Text, das Diamantsutra, gehört. Dieser Text hat bei ihm etwas ausgelöst, dass er Mönch werden wollte und dann zu seinem Lehrer, dem 5. Patriarch, gegangen ist. Der hat ihm einen Job in der Küche zugewiesen, als Küchenjunge. Nicht irgendwelche Bücher studieren, sondern als Küchenjunge. Jetzt muss man wissen, dass die chinesische Kultur eine sehr textorientierte Kultur ist. Das Studium der klassischen Texte hat einen sehr, sehr hohen Wert dort. Das macht den Kontrast deutlich, was für Zen wichtig war. Die haben sich gegen das traditionelle Bildungsideal der chinesischen Kultur gestellt, indem sie diese Figur als eine ihrer zentralen Leitfiguren auserkoren haben. Irgendwann mal gab es das Thema, dass der 5. Patriarch schon alt war und er einen Nachfolger gesucht hat. Diesen Nachfolger wollte er so finden, dass er den Mönchen gesagt hat, okay, ich möchte jetzt, dass jeder Mönch von euch seine spirituelle Verwirklichung in Form eines Gedichtes manifestiert. Es gab natürlich einen ersten Mönch, wo alle Mönche geglaubt haben, ja, der wird das Rennen machen, das ist der natürliche Nachfolger von dem 5. Patriarchen. Dieser Mönch hat dann an eine Wand sein Gedicht geschrieben. Das lautet folgendermaßen: Der Körper, das ist der Bodhibaum. Das Bewusstsein gleicht dem klaren Spiegel. Wisch ihn immer wieder rein, lass keinen Staub sich darauf ansammeln. Dieser Text hat viele Metaphern. Eine Metapher ist: Spiegel steht für unser Bewusstsein. Der Staub steht für die Befleckungen. Die spirituelle Praxis besteht jetzt darin, unsere Buddha-Natur immer wieder von den Befleckungen zu befreien, den Staub abzuwischen. Das ist ein sehr dualistisches Modell. Der Huineng hat auch gehört, dass es jetzt um die Nachfolge vom fünften Patriarchen geht und kommt an diesem Gedicht vorbei. Da er nicht lesen konnte, hat er einen anderen Mönchen gebeten, ihm das Gedicht vorzulesen und hat sich das angehört und hat dann den anderen Mönch gebeten, okay, ich habe auch eine Idee für ein Gedicht und könntest du das aufschreiben für mich? Und der andere Mönch hat dann das Gedicht von Huineng aufgeschrieben und das lautet: Im Grunde gibt es keinen Bodhibaum. Noch gibt es Spiegel oder Gestell. Das ist ursprünglich kein einziges Ding. Wo heftet sich Staub denn dahin? Er hat den Standpunkt des Einsseins beschrieben. Wenn ich aus der absoluten Perspektive die Dinge anschaue, dann gibt es keine Trennung. Dann gibt es auch keinen Spiegel, kein Bewusstsein, keine Buddha-Natur und dann gibt es auch keine Befleckungen. Das Hauptziel des Buddhismus besteht halt darin, diese Sicht zu fördern, eins zu werden und die Dualität zu überwinden. Und die Geschichte geht jetzt so weiter. Der fünfte Patriarch hat beide Gedichte gelesen, hat dann abends den Huineng zu sich in sein Zimmer gebeten, hat ihm gesagt, du bist mein Nachfolger, aber du darfst es jetzt nicht öffentlich machen, sondern du musst flüchten, weil du kriegst den ganzen Ärger von den anderen Mönchen ab. Und dann ist halt Huineng geflüchtet und hat dann einige Jahre in den Bergen und irgendwie ist er dann doch wieder bekannt geworden und ist dann der offizielle sechste Patriarch geworden.